Breitband Topic.
Die Olympischen Spiele, das große Thema dieser Tage. Und die Digitalisierung ist natürlich auch längst im Sport angekommen. Die Vermessung und Optimierung der Athletenkörper, die Aufnahme und Auswertung der Wettkampfergebnisse, die Übertragung der Wettkämpfe selbst auf diverse Endgeräte, also egal ob Fernseher, Zeitung oder Smartphone-App, all das erfolgt mittels digitaler Techniken. Dass es aber auch digitalen Sport am Computer gibt, den E-Sport, das verdrängt der olympische Gedanke bisher.
Ja, schon lange wünschen sich E-Sport-Anhänger nicht nur als Sportler anerkannt zu werden, sondern auch bei Olympia teilnehmen zu dürfen. Bei den Olympischen Spielen in China war man immerhin im Rahmenprogramm vertreten, mit der Hoffnung, früher oder später auch olympische Disziplin zu werden. In London, wo heute nun die Olympischen Sommerspiele begannen, wird zwar ein offizielles Olympia-Computer- und Konsolenspiel angepriesen, der E-Sport selbst bleibt aber außen vor.
Sollten aber Shooter, Strategie und Rollenspiele eine olympische Disziplin werden? Und wenn ja, warum eigentlich? Darüber sprechen wir gleich. Zunächst erklärt Matthias Finger, was den elektronischen Sport an Maus und Tastatur eigentlich ausmacht.
Beim E-Sport, E wie Electronic, werden ganz normale Computergames gespielt. Allerdings im Wettkampf Mann gegen Mann. 1,5 Millionen E-Athleten zocken in Deutschland. Erregt hämmern sie auf ihren Tastaturen herum, die Blicke festgeklebt an den Monitoren.
So, who's gonna make the first move?
In Südkorea ist das bereits Volkssport. 10 Millionen E-Wettkämpfer halten sich dort mit flinken Daumenbewegungen fit. Die Stars der neuen Sportart haben hunderttausende Anhänger. Elektronischer Sport ist ein Gattungsbegriff mit drei Unterkategorien. Strategiespielen, Sportsimulationen wie Autorennen oder virtuellen Fußballspielen und Action- und Kampfspielen. Counter-Strike ist hier die Königsdisziplin. Polizisten jagen Terroristen. Jedes dieser Computerspiele stellt eine eigene, testosterontropfende Disziplin dar. E-Sport ist männlich dominiert, wie Gewichtheben und Skispringen. Allein in Europa tummeln sich über 3 Millionen Mitglieder in der Electronic Sports League.
Monster Kill.
Die Spielfreaks wiederum organisieren sich in Clans, eine Art digitale Klickenbildung. 40.000 E-Sport-Clubs soll es in Deutschland geben. Mit Markennamen wie Mousesports oder Alternate Attacks grenzen sich die Clans ab. Die World Cyber Games sind die Weltmeisterschaften des E-Sports. Wahrscheinlich die einzigen WMs, bei denen Athleten Cola, Bier und Eistee beim Wettkampf trinken. Um dabei zu sein, trainieren professionelle E-Kämpfer bis zu 8 Stunden täglich.
Und da pumpt das ganze Adrenalin durch den Körper. Mein Herz rast. Das ist ein super Gefühl an sich. Das kennen wahrscheinlich alle Sportler, die irgendeinerweise diese Aufregung, diesen Adrenalinstoß kriegen.
Von Sponsoren gibt es viel Geld. Sie lieben das junge, technikaffine Publikum. Und so ist E-Sport in 23 Ländern als Sportart anerkannt. Beispielsweise in Brasilien und China. Im Rahmenprogramm der Olympischen Spiele 2008 in Peking fand ein E-Sport-Turnier statt. Die Gastgeber wollten Landestypisches präsentieren. Dass E-Sport keine olympische Disziplin ist, liegt daran, dass sich die Spieler in ihren Chefsesseln zu wenig bewegen. Die eigenmotorische Aktivität fehlt, wie beim Billard, Scrabble, Dart. Hermann Latz vom Deutschen Olympischen Sportbund erklärt dem ZDF:
Unter der Geltung der jetzigen Satzungsregelungen sehe ich keine Perspektive für den E-Sport-Verband, so er denn auch gemeinnützig wäre. Das ist nämlich ein weiterer Grund, der bisher der Aufnahme entgegensteht, Mitglied des DOSB zu werden.
LAN-Partys hören sich zu sehr nach Spaß an. Die alternden Herren in den Olympischen Komitees können mit den sportlichen Erfolgen der neuen Helden nichts anfangen. Bei den Olympischen Spielen in London jedenfalls spielt E-Sport keine Rolle.
Matthias Finger über E-Sport und Olympia, und das geht nicht zusammen, haben wir gerade gehört, zumindest noch nicht. An Mitgliedern mangelt es ja scheinbar nicht, denn selbst Profiligen und Millionenumsätze sind längst Realität für die elektronischen Athleten.
Über den sportlichen Aspekt der Computerspiele oder des Computerspielens haben wir vor der Sendung mit Tanja Adamus gesprochen. Sie ist Diplompädagogin an der Universität Lüneburg und sie schreibt derzeit an einer Dissertation, und zwar zum Thema E-Sport. Wir wollten zuerst von ihr wissen, was denn der elektronische Sport an PC und Konsole noch so braucht, um endlich als echter Sport anerkannt zu werden?
Wahrscheinlich einfach ein etwas besseres Standing bei den entsprechenden Leuten, die es entscheiden müssten. Ja, es ist sehr schwierig zu sagen, warum man nicht anerkannt wird. Also wenn man sich Sportdefinitionen anguckt, betonen die sehr stark halt den Aspekt der Körperlichkeit und motorische Aktivitäten. Und es gab ja auch schon mal Versuche, E-Sport anerkennen zu lassen vom Deutschen Olympischen Sportbund. Das ist abgeschmettert worden mit der Begründung, dass eben diese Körperlichkeit und das Motorische beim E-Sport fehlen würde. Wenn man sich das mal genauer anguckt, wird man aber sehr schnell feststellen, dass das so überhaupt nicht stimmt, weil E-Sport ist ja kein körperloser Sport. Das heißt, es gibt ja immer noch einen Sportler, der dort aktiv ist. Das ist aber auch sehr stark und sehr große Bewegungskunst in dem Sinne, weil wenn Sie sich angucken, wenn die zu Events fahren, die bringen ihre eigene Tastatur und ihre Maus mit, ähnlich wie Sportler, beispielsweise Fußballer oder Leichtathleten, ihre eigenen Laufschuhe haben, die auf sie abgepasst sind. Also ohne Körperlichkeit ist da halt auch nichts. Und von daher ist es mir eigentlich ein Rätsel, warum es immer noch nicht anerkannt ist. Und ehrlich gesagt kann ich Ihnen die Frage auch so nicht beantworten.
Wenn man regelmäßig zum Beispiel in den Park geht und Fußball spielt, dann würde ja jeder sagen, ja, derjenige macht Sport oder ist zumindest eine sportliche Aktivität. Ab wann gilt man denn so als E-Sportler?
E-Sport selber definiert sich ja als wettbewerbsmäßiges Computerspielen im Einzel- oder Mehrspielermodus. Ich würde sagen, sobald man anfängt, wirklich wettbewerbsmäßig gegen andere Spieler zu spielen, ist man in dem Sinne E-Sportler. Zu differenzieren ist dann halt, auf welchem Niveau man spielt. Also ob man, was ist, was ich jetzt mal Amateur nenne, also einfach nur zum Spaß spielt, mit Freunden, hin und wieder mal an Wettbewerben teilnimmt, aber nicht wirklich diesen Drang hat, bekannt zu werden und nicht unbedingt zu gewinnen, sondern eher so ein bisschen der Spaßfaktor einfach im Vordergrund steht. Es gibt dann natürlich auch diejenigen E-Sportler, die ganz klar einen Anreiz haben, Profi zu werden, also professionell zu spielen, in den entsprechenden Ligen mitzuspielen, international an Turnieren und Wettbewerben teilzunehmen, in den guten Clans mitzuspielen, dafür dann auch bezahlt werden. Ja, aber eigentlich ist man E-Sportler, sobald man anfängt, in entsprechenden Ligen und Turnieren mitzuspielen, würde ich sagen.
Was mir noch nicht ganz einleuchtet, wieso ist denn der Begriff des Sports so wichtig? Also wieso, was hat es mit dem Sport auf sich und wo findet sich da wirklich die Verbindung zu Computerspielen in Anführungsstrichen jetzt an dieser Stelle? Man könnte ja auch sagen, ja gut, man spielt Computerspiele und macht es auch im Verein oder im Wettbewerb. Warum braucht man diese Bezeichnung Sport, zumindest diejenigen, die das eben auch als anerkannten Sport haben möchten?
Die Verbindung zum Sport liegt, glaube ich, ganz klar in der Betonung des Wettbewerbs und des der Beste sein. Also sich mit anderen zu messen, unter festgelegten Bedingungen, mit bestimmten Fairnessgrundsätzen, nach bestimmten Regeln. Das ist halt eben für die Sport. Und ich glaube, dass es für sie ganz wichtig ist, ja, es wird so aberkannt. Also man ist halt, ach ja, der da so viel rumdaddelt und der die ganze Zeit nur vorm Computer sitzt und kannst du nicht mal was Richtiges machen. Wohingegen, wenn jemand einen Sport ähnlich exzessiv betreibt, ist es überhaupt kein Problem und es ist gesellschaftlich anerkannt. Dann ist es halt eben jemand, der viel Fußball spielt, viel Handball spielt, viel zum Judo geht, ähnliche Geschichten. Im E-Sport ist das alles, ja, vielleicht ist es auch ein typisch deutsches Phänomen, dass Computerspiele so einen unwahrscheinlich gesellschaftlich schlechten Ruf haben. Und ich glaube, für die Spieler und die Sportler ist es einfach ganz wichtig, gesellschaftliche Anerkennung zu erfahren für das, was sie da tun. Ich habe im Rahmen meines Promotionsprojektes Leute befragt und auch interviewt, die aus der Szene kommen. Und wenn man sich anguckt, wie viel Zeit pro Woche die in ihre Trainingsaktivitäten investieren, dann finde ich, haben die schon ein gewisses Maß an gesellschaftlicher Anerkennung dafür einfach verdient.
Wie erklären Sie sich denn eigentlich, dass es in anderen Ländern, ganz großes Beispiel natürlich Südkorea, ganz anders ist? Also da ist ja dieser E-Sport wirklich eine anerkannte Mainstream-Sportart fast schon.
Es kann sehr viel damit zu tun haben, was so die Hauptdisziplinen sind. Wenn man sich das anguckt in Europa und auch amerikanischem Raum, sind es eben sehr stark die Shooter-Spiele, also Spiele wie Counter-Strike, Quake, die ja nun mal nicht gerade den besten Ruf haben. In Korea hingegen hat sich als Hauptsportart oder Hauptdisziplin innerhalb des E-Sports haben sich Strategiespiele herausgebildet, wie Warcraft 3 oder Starcraft 2 jetzt. Das sind Spiele, die sind natürlich erstmal weniger, ja, die lösen weniger Diskussionen aus, sage ich jetzt mal, weil dieser Gewaltaspekt, der bei Ego-Shooter natürlich dabei ist, hier nicht so stark zum Tragen kommt. Richtig vergleichende wissenschaftliche Untersuchungen gibt es dazu noch nicht. Das ist so die Vermutung, dass es eben in der Art der Disziplinen begründet liegt. Das müsste man wahrscheinlich wirklich mal genauer vergleichend untersuchen. Aber ich halte die Vermutung für sehr naheliegend und sehr plausibel, dass es an den Disziplinen einfach auch liegt.
Vielleicht können Sie ja nochmal zusammenfassen, was die Argumentation anbetrifft. Im Vergleich zu Sportarten wie zum Beispiel Schach oder Billard ist ja so eine große Körperlichkeit eigentlich auch nicht gegeben. Das sind aber akzeptierte und anerkannte Sportarten. Wie ist da die Argumentation? Warum ist E-Sport in dem Sinne kein Sport?
Gerade bei Schach ist das relativ lustig, wenn man sich das anhört. Das wurde nämlich wohl mal explizit gefragt und die Begründung ist, Schach ist eine Ausnahme, es ist einfach historisch gewachsen und man will ihm offenbar jetzt den Sportstatus nicht mehr aberkennen. Also da sieht man schon, dass es diese Unterschiede tatsächlich gar nicht gibt. Schach hat es einfach historisch bekommen und jetzt ist es halt so und darum lässt man es. Ansonsten ja, es sind wirklich die Argumente mangelnde Körperlichkeit, die immer wieder angeführt werden und was man halt auch noch findet, das Argument eben in Bezug auf die Ego-Shooter-Spiele, ja, es wird Gewalt thematisiert und es geht um Waffen, wobei man sich da mal angucken muss, wir haben Schießsportarten, zum Beispiel auch bei den Olympischen Spielen dabei, da sind auch Waffen involviert, wir haben auch Sportarten, die irgendwie zumindest Gewalt in geregelter Form beinhalten, wie die Kampfsportarten oder Boxen, da ist es auch kein Problem, dass das als Sport anerkannt wird. Und man muss ja mal sagen, das ist weitaus höheres Maß an körperlicher Gewalt als zum Beispiel beim E-Sport, wo es nur virtuell ist.
Selbst beim Schach werden ja symbolisch Opfer gebracht. Vielleicht ist nochmal ein schöner Vergleich zum Schach. Glauben Sie, dass der E-Sport, weil Sie haben erzählt, dass Schach eigentlich so eine historische Komponente hat, weshalb dieser Sport als Sport anerkannt ist. Glauben Sie, dass wenn sich der E-Sport weiter so stark verbreitet und die gesellschaftliche Akzeptanz vielleicht wächst, einfach dadurch, dass eine Generation nachwächst, für die es ein ernstzunehmender Sport vielleicht heute schon ist, glauben Sie, dass so ein ähnlicher historischer Wandel sich vollziehen kann in dem Zusammenhang?
Das denke ich auf jeden Fall. Ich glaube, die Leute, die heute damit aufwachsen, die jetzt aktiv sind in den Bereichen, für die wird das einfach normal sein. Also für heutige Jugendliche gehört das irgendwie dazu. Die meisten, selbst wenn sie selber nicht spielen, sind damit irgendwie schon mal in Berührung gekommen und haben es irgendwie mitgekriegt, sei es über Klassenkameraden, die entweder selber spielen oder da irgendwie zu Events gehen. Es wird sicherlich einfach eine zeitliche Entwicklung sein. Die Frage ist nur, wartet man so lange und tut es dem E-Sport an sich gut, dass er so lange warten muss, obwohl es eigentlich keine wirklichen Gründe gibt, ihm die Anerkennung abzusprechen.
Wie könnte denn konkret eine Integration des Sports aussehen? Zum Beispiel jetzt bei Olympia, wenn man sich das vorstellen würde. Wäre das so vorstellbar, dass zum Beispiel ein Boxring existieren würde, würden zwei Computer stehen und die Kontrahenten würden sich gegenüber sitzen und dann spielen? Also wie gibt's da Konzepte, wie man konkret E-Sport heute schon, wenn es denn akzeptiert wäre, in den bestehenden Ablauf eines so großen Turniers wie Olympia integrieren könnte?
Ja, da sehe ich ehrlich gesagt überhaupt kein Problem. Es war ja auch in Peking 2008 im Rahmenprogramm und wenn man sich große Finals oder Turniere von großen Ligen anschaut, die finden ja schon als Live-Events statt. Das sind dann eben Hallen, es gibt eine Bühne und auf der stehen dann halt Tische, auf denen stehen Rechner und an denen sitzen dann die Spieler und es gibt eine große Leinwand im Hintergrund, die eben dann die Ereignisse zeigt, die im Spiel stattfinden. Es gibt ein Publikum, das ja entsprechend mitfiebert. Also wenn Sie da mal hingehen, werden Sie feststellen, da werden die Spieler angefeuert, wenn die in die Halle reinkommen, werden die bejubelt, gute Aktionen werden beklatscht. Es gibt teilweise Fangruppen, die dann entsprechende Fahnen mitbringen von den Clans und da auch entsprechend die anfeuern, wie man das halt von anderen Stadien auch kennt. Also im Prinzip bräuchte man nur eine Räumlichkeit, wo es eben die Möglichkeit gibt, eine Bühne zu haben mit Publikum, das da sitzen kann und eine entsprechende technische Ausstattung, wo ich aber vermuten würde, dass das bei fast allen Großereignissen wie zum Beispiel den Olympischen Spielen überhaupt kein Problem ist. Die kriegen es hin, ein Pressezentrum aufzubauen. Die Räumlichkeiten sind von anderen Sportarten her eh vorhanden. Die kann man ganz einfach umbauen. Im schlimmsten Fall nimmt man wirklich so einen Boxring, wie sie es gerade in den Raum geworfen haben, wenn man keinen anderen Raum hat und platziert das Publikum drumherum. Da sehe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Problematik.
Vielen Dank an Tanja Adamus von der Uni Lüneburg. Mit ihr sprachen wir über Computerspielen als Sportart. Und eine fast olympisch lange Fassung des Gesprächs finden Sie übrigens bei uns im Netz auf breitband.de/radio.de. Und dort gibt es auch Musik von Dan Bull. Und das ist ein Künstler, der sich ganz sportlich dem Computerspielen widmet oder es zumindest besingt.
Ja, ich glaube, mit dieser Einordnung wäre der britische Rapper wohl einverstanden. Wenn Computerspielen olympisch wäre, dann wäre das Spiel Skyrim wahrscheinlich so eine Art adrenalingetriebener Crosslauf mit Kampfeinlagen. Und zu diesem und auch zu ganz vielen anderen Spielen hat Dan Bull eben Songs geschrieben. Und zwar für eine ganze Generation. Über 20 Millionen Spiele Fans hat er bisher mit seinem YouTube-Kanal erreicht. Und eben dieser Spielergeneration widmete er auch einen Song. Wir hören Gaming, Generation Gaming, eine Videospielhistorie im Rap-Format. Generation Gaming von Dan Bull, der im Netz mit seinen musikalischen Videospielkommentaren zu einer kleinen Berühmtheit geworden ist, muss man fast schon sagen. Gestern war er übrigens den ganzen Abend lang damit beschäftigt, sich bei Twitter dafür zu rechtfertigen, dass ihn die Olympischen Spiele im eigenen Land absolut gar nicht interessieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er noch zum Olympia-Fan werden könnte. Vorausgesetzt, man kann dort irgendwann auch Computer spielen. Ja, ja. Leuten beim Computerspielen zuschauen. schauen.
So wie du das vorhin vorgeschlagen hast im Gespräch mit Tanja Adamus, wenn man sie in einem Boxring quasi aufstellt. Aber Videospielturniere, die werden ja auch heute schon ausgestrahlt, virtuell zumindest. Und wo? Natürlich im Netz. Das Public Game Viewing kann aber auch ganz lebensnah in der Nachbarschaft stattfinden, zum Beispiel bei einem sogenannten Barcraft. So nennt man Kneipen-Events, bei denen nicht die Cola oder das Bier im Vordergrund stehen, sondern Computerspielturniere. Die laufen auf Bildschirmen oder Leinwänden und im Grunde sieht es aus wie in Fußballkneipen, wo dann eben Bundesligaspiele auf der Glotze flimmern.
In den USA ist die Barcraft-Kultur schon wesentlich länger etabliert und wer hätte es gedacht, der Trend ist mittlerweile auch nach Deutschland geschwappt. Unser Autor Christian Schiffer hat in München eines dieser Pixelsport-Events besucht.
Beim ersten Mal waren wir schon vollkommen aus den Socken gehauen, weil es 250 Leute da waren. Also wir haben extra jetzt schon Bänke eingezogen überall. Und selbst die sind jetzt schon um 5 Uhr voll. Also ich mag nicht wissen, wie sie um 9 Uhr ausschaut. Wie man hört, die Stimmung ist schon mal nicht schlecht.
Michael Albertshauser sitzt in der Campuskneipe gleich in der Nähe der Technischen Universität in Garching bei München und nippt an seinem Spezi. Heute findet ein sogenanntes Barcraft statt. Es ist laut, es ist voll, Kneipenatmosphäre wie an einem Bundesliga-Samstag. Doch auf den Leinwänden tritt niemand gegen einen Ball. Stattdessen fallen insektenähnliche Aliens über Betonbunker her, die von wuseligen Pixelsoldaten verteidigt werden. Zu sehen ist StarCraft, ein sehr populäres Computerstrategiespiel, eine Art Blitzschach des Digitalzeitalters. Plötzlich zucken Blitze, knallend explodieren Fahrzeuge und Gebäude. Ein Raunen geht durch die Menge. An der Bar lehnen Mustafa und Ludwig. Genüsslich fachsimpeln sie über den Spielverlauf.
Ja, schau mal, wie die Versorgung ausschaut. Guck mal, bei dem Puma, der hat noch 61 Versorgung. Und der Stefano ist bei 160. Also der hat 100 mehr Versorgung von einer maximal möglichen 200. Für den Puma wird es gerade jetzt im Endgame, also im fortgeschrittenen Spielstadium, unglaublich schwierig, noch genug Mineralien abzubauen, den Gegner, den Stefano, so lange abzuwehren, um nochmal selbst mit Kampfeinheiten aufzuschließen. Das wird nicht mehr passieren. Ludwig, was ist deine Meinung?
Also das ist, glaube ich, entschieden für den Stefano. Bei so einem Supply Difference kann man nicht mehr viel machen.
Übertragen wird das Halbfinale der Aces ROG Winter, einem recht wichtigen Turnier der Szene. Das Preisgeld beträgt immerhin $20.000. Die Szenegrößen Stefano und Puma treten gegeneinander an. Die meisten hier sind für den 18-jährigen Franzosen Stefano, schon alleine, weil er nicht aus Südkorea kommt. Südkorea ist in StarCraft das, was die USA im Basketball ist, eine alles überragende Weltmacht. Spieler, die nicht aus Südkorea kommen, werden deswegen einfach Foreigner genannt, die Koreaner Corries. Südkorea gegen den Rest der Welt. Heute gibt es eine Überraschung. Der Corrie Puma verliert, der Foreigner Stefano gewinnt. Raucherpause, Zeit für engagierte Diskussionen.
Stefano ist halt einer der besten Foreigner überhaupt.
Ja, man eigentlich. Sagt ja auch, in Europa die besten Stärks sind Stefano und Nacho.
Ich bin der festen Überzeugung davon, dass Nacho auch nochmal in einer anderen Liga spielt als Stefano.
Na, würde ich nicht sagen. Doch. Nein,
Stefano
Quatsch.
Ist schon nochmal Klassen drüber.
Wir müssen mal matchen, die beiden gegeneinander. Dann,
wenn es auf die Offline-Events losgeht, dann ist Stefano ja, einfach nochmal eine ganze Klasse drüber als Nacho. An seinen Online-Events spielt er eine schöne Sache, aber offline kriegt er nichts hin.
Die Raucherpause ist vorbei. Das zweite Halbfinale beginnt. Mittlerweile zwängen sich 300 Leute in die Campuskneipe. Die Stimmung ist beschwingt, fast schon bierselig. Das Publikum ist jung und männlich, die Brillendichte ist recht hoch. Manch einer mag sich auch in der Kneipe nicht von seinem Laptop trennen. Entstanden ist Barcraft vor einem Jahr in Seattle. Gleich danach gab es auch hierzulande Versuche, gemeinsam in der Kneipe E-Sport zu gucken. Seitdem hat sich das Virus verbreitet. In jeder größeren deutschen Stadt gibt es inzwischen regelmäßige Barcrafts. Mittlerweile läuft das Finale. Es sieht nicht gut aus für den Foreigner Stefano. Auf der Großbildleinwand sieht man, wie er nach und nach seine Basen räumen muss. Es ist kein spektakuläres Match. Beim Fußball würde man sagen, es ist eher was für Taktikfeinschmecker. Mustafa ist das egal. Er lehnt immer noch an der Bar und verfolgt gespannt die Partie. Barcraft ist eine der besten Erfindungen der analogen Welt, findet er.
Bisher hat sich unser Eins, also Geeks und Nerds und Spieler, wir haben uns nicht in Sportsbars verlaufen. War schwierig, ne? Da waren Leute groß, stark, schwitzig, die haben eher Fußball geschaut oder irgendwelche anderen Späßchen, die uns, naja, manche von uns interessieren, den Großteil dann doch gar nicht. Und jetzt haben wir plötzlich etwas, ein Phänomen, diese E-Sports, wie sie genannt werden, diese Electronic Sports, was uns sehr am Herzen liegt, was wir plötzlich im Rahmen einer größeren Gemeinschaft schauen können. Also wir, so die klassischen Geeks, von denen man erwartet, Mensch, die können nicht socializen, die wollen zu Hause allein vor dem Rechner hocken und trauern. Wir sind plötzlich dazu eingeladen und angehalten, in Bars zu gehen, zu konsumieren, Spaß zu haben, vielleicht etwas zu picheln und dabei unserem Hobby zu frönen. Und das ist toll.
Christian Schiffer hat ein Barcraft für uns besucht. Eigentlich eine ganz logische Entwicklung, so eine E-Sport-Eckkneipe. Und elektronisch und sportlich geht's auch jetzt hier weiter in Breitband, zumindest in musikalischer Hinsicht.